Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute soll es um Wälder gehen, um Holzzertifizierung, dem FSC. Und da habe ich mir eingeladen, Dr. Uwe Seyer. Hallo, Uwe.
Hallo.
Ja, über dich, ich habe jetzt mal ganz kurz nur gesucht. Du bist Geschäftsführer des FSC Deutschland. Der ist ja weltweit aufgestellt, ne? Und bist promovierter Forstwirt, also Forstwissenschaften promoviert. Und ja, hast bestimmt noch viel mehr zu tun in deinem Leben, mehr getan. Gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, die wären jetzt für unser Interview einfach noch ein bisschen relevant?
Über dich zu viel mehr habe ich nicht getan. Also ich habe wirklich ziemlich lange studiert, rechts und links mich viel mit Ökologie beschäftigt, auch mit Computerei und Digitalisierung schon vor 20 Jahren. Dann habe ich promoviert, wirklich im Kontext von Klimawandel, Modellierung und Dingen. Da fühle ich mich aber wirklich so beheimatet. Du hast gerade gesagt, Holzzertifizierung. Ich würde sofort widersprechen. Wir sind ein System für Waldzertifizierung. Darum geht's. Da fühle ich mich auch, das ist mein angestammtes Thema. Ich war immer in der Wissenschaft, bin es bis heute im Herzen, habe vor über 20 Jahren hier angefangen und bin seither hier. Aber ich spiele auf dem FSC ganz viele Klaviaturen, bin ziemlich stark vernetzt auch im internationalen Bereich und habe da wirklich auch ziemlich weitreichende Einblicke. Also mein Radius ist nicht nur der deutsche Wald.
Okay, na, du hast es gerade schon gesagt, nicht Holz, sondern Waldzertifizierung. Also FSC erstmal Forest Stewardship Council, zu Deutsch einfach übersetzt Waldverwaltungsrat. Also es geht schon ganz konkret um den Wald und das Holz ist dann halt, weil es das Produkt ist, das hinterherkommt, einfach das, wo das Siegel dann drauf ist. Weil man kennt es ja aus dem Baumarkt hier und da, aus gewissen...
Ja, es ist immer noch... Darf ich eingreifen? Also eigentlich,
ja, bitte,
aus meiner Sicht stimmt es halt nicht. Oder es stimmt vielleicht schon. Es gibt, wenn ich bei Studenten frage, was ist der FSC, dann sagen die eine Zertifizierung, das hast du ja auch gerade gesagt, dann sagen andere, nämlich ein Verbraucher, der sagt Label, das ist was anderes, das ist einfach ein anderes Werkzeug. Und ich würde sagen, das sind wir auch nicht. Beides sind Werkzeuge. Wir sind die Organisation, die, sagen wir mal, die bestmöglichen Standards in der Balance aus sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Ansprüchen an Wald definieren. Die richtige Plattform dafür haben. Warum sage ich Plattform? Weil es, wenn wir zwar einen Standard schreiben, kommt was Cooles raus. Das interessiert nur niemanden. Also braucht ein Standard, der irgendwie eine gesellschaftliche Belastbarkeit hat. Große Umweltverbände, große Unternehmen, große Gewerkschaften, die da mitmischen. Und wenn die sich zusammentun und fähig sind, einen Standard zu formulieren, das ist der FSC. Und dann, wenn man das hat, dann kann man sagen, okay, und jetzt ziehen wir los und lassen das im Forstbetrieb, installieren das dort, lassen das überprüfen, das sind wir bei der Zertifizierung, und alles, was da rauskommt, qualifiziert sich für ein Label, für eine Kennzeichnung, bis hin zum Verbraucher. Und jetzt hast du gerade gesagt, naja, das sind jetzt Produkte Holz und das stimmt klassisch, aber in der aktuellen Zeit ist das viel, viel mehr. Man kann ja auch überlegen, der FSC qualifiziert für die Bereitstellung von ganz vielen zusätzlichen Leistungen, Klimasenken, CO2-Senken, Biodiversität als Leistung, die der Wald erbringt, Luftreinhaltung, Wasserreinhaltung, eine ganz viele Palette von Leistungen, für die ich mir abstrakt durchaus vorstellen kann, dass man da auch ein Label dran hängt oder eine Aussage. Das sind so die aktuellen Themen, an denen wir arbeiten. Also und die Reduktion auf ein Labelchen, ein Bildchen auf einem Stück Holz, das ist viel zu kurz gegriffen, das ist, wie wir denken und was wir tun.
Also dieses Label, weil es eben so bekannt ist, ist einfach ein Werkzeug, um halt na, vielleicht auch wirklich ein bisschen zu locken, zu sagen, hey, ihr könnt euch damit natürlich auch schmücken, aber es geht nicht um den Schmuck, sondern es geht...
Ich finde es interessant, also wenn man das aus der Label-Perspektive anschaut, dann ist es tatsächlich so, dann würde ich sagen, das ist ein total das wichtigste Werkzeug, was wir haben, weil das natürlich sagt, ich als Verbraucher treffe eine Entscheidung für etwas oder gegen etwas und kann damit steuern, was irgendwo vorgelagert bei der Produktion stattfindet. In der Prozesskette, aber dann vor allem auch im Wald. Also wenn wir sagen, wir sind über ein Warnzeichen, ein nachfragesteuertes Instrument, dann ist das natürlich eins der coolsten Instrumente, die wir haben. Und üblicherweise findet man das dann zurzeit auf Holz und Papier, klar.
Wenn man jetzt mal eure Partner so anschaut, also da ist ja nicht mit Zwang, ist ein anderes Werkzeug, wäre Zwang. Zum Beispiel, ihr macht Gesetze, könnt ihr jetzt nicht, ne? Aber das ist natürlich ein anderes Werkzeug. Aber also merkt ihr da durchaus auch diesen Goodwill dann kommen von den Firmen zum Beispiel, von den Waldbesitzerinnen und so weiter, die sagen, okay, das nimmt mich positiv mit. Also vielleicht sogar, dass die noch ein bisschen mehr tun, als sie jetzt für die Zertifizierung, die ja durchaus ein gutes Werkzeug ist, tun würden?
Also es gibt alle Varianten, also und zwar in allen Stufen der Prozesskette bis hin zum Konsumenten. Aber im Wald, da gibt es natürlich, also in der Anfangsphase, da gab es vor allem Waldbesitzer, die gesagt haben, ich tue das Richtige. Und das möchte ich jetzt dokumentieren und nachweisen über ein Label und der Welt zeigen, dass ich das Richtige tue. Die gibt's heute genauso. Es gibt eine ganze Palette von Forstbits und unter denen, die, sagen wir mal, für sich in Anspruch nehmen, das Richtige zu tun, die fallen in der Regel auch in der Zertifizierung gar nicht auf, weil die ja das Richtige tun entlang. Also was ist das Richtige? Meistens ist das das, was unsere Standards hergeben. Viele von denen tun auch noch viel mehr. Also die haben einen vorwärtsgewandten Waldbau, der auf stabile Systeme setzt, Wildfragen im Blick hat, Baumartenwahl irgendwie auf eine vorwärtsgewandte Weise löst. Die gab es schon immer und die gibt es auch heute. Gibt aber auch die anderen, die werden dann angesprochen aus der Holzindustrie. Wir wollen FSC-Holz haben, um kundenorientiert, verbraucherorientiert Produkte herstellen zu müssen. Die empfinden das dann natürlich als ein bisschen eher ein aufgesetztes Instrument, teilweise politisch induziert, also beispielsweise ein Landtag sagt, das findet jetzt statt, weil die Grüne Partei am Drücker ist oder mitmischt. Und dann sagt der Landtag, das muss jetzt stattfinden für den Landeswald. Und dann muss der Landesbetrieb das tun. Das ist ein aufgesetztes Instrument. Und auch da gibt es die meisten Landesbetriebe, würde ich sagen, die sind sehr vorwärtsgewandt, haben vorbildliches Management. Und da gibt es Änderungen, die der FSC induziert, zu einzelnen Fragen, aber meistens nicht zu zum Gesamtpaket. Können wir da nochmal benennen, was sind das für Themen? Und dann gibt es irgendwie im kommunalen Bereich, gibt es viele Städte, die sagen, ich baue das ein, wirklich in Nachhaltigkeitsdenke, in übergeordnete Denke der Stadt. Und beim Privaten, da gibt es eben alles. Also leider ist es so in der Historie, dass das Preisgefüge im Wald bisher das noch nicht bestätigt hat oder wiedergibt, dass ein Forstbetrieb wirklich belohnt wird. Ich mache eine Zertifizierung und kriege dafür so viel krasse Mehreinnahmen, dass sich dafür der Aufwand und die Zertifizierung finanziell, ökonomisch im Wettbewerb darstellt. Das ist leider nicht so.
Mehreinnahmen jetzt in Form von, dass der einzelne Kubikmeter Holz ist mehr wert oder ich verkaufe mehr Kubikmeter?
Beides. Also es geht um Kunden, neue Kundenbeziehungen. Es geht auch mal vereinzelt um mehr Erlöse. Wir hören schon von Forstbetrieben historisch, dass die ihren Aufwand im Einzelfall darstellen können. Aber man kann jetzt nicht systematisch sagen, lass dich FSC zertifizieren und dann hast du mit deinem Wald 10 oder 20% mehr Rendite. So ist es leider genau nicht. Und das ist aber in der ökologischen Landwirtschaft auch nicht anders. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist jetzt nicht so, dass die ganze Landwirtschaft ökologisch agiert, weil der Markt es unbedingt abfragt. Und ähnlich ist es im Wald, vielleicht ist im Wald noch ein bisschen dramatisch negativer.
Und von FSC-Seite ist ja die Gewinnmaximierung jetzt auch nicht das Ziel, sondern das wäre ein Mitnahmeeffekt für.
Ja, das ist eine interessante Sicht. Also da würde ich eine Gegenfrage stellen. Was ist denn das Ziel von Wald versus was ist das Ziel von Waldbewirtschaftung? Also das Ziel von Wald ist, der ist einfach da und hat irgendwie kein eigenes Ziel. Und der hat einen Haufen Funktionen. Also der hat Funktionen für Wasser, Luft, Artenvielfalt, der hat auch Funktionen für Landschaft oder für Erholung, was weiß ich, viele Funktionen. Eine Funktion könnte aber auch sein, der stellt Holz bereit als nachwachsenden Rohstoff im Wettbewerb zu Beton oder Öl. Und wenn man diese Funktion, und wenn Forstwirtschaft stattfindet, dann ist historisch natürlich die Funktion Holz oder Produktproduktion irgendwie gefragt oder die löst Forstwirtschaft aus. Und dann, wenn man Forstwirtschaft betreibt, dann kann man natürlich sagen, entweder es ist ein gesellschaftlicher Zuschussbetrieb, weil eine Kommune sagt, ja, ein bisschen Holz produzieren, ein bisschen Geld machen ist ja nett, aber eigentlich hat der Wald in der Stadt eine andere Funktion. Oder es ist die benannte Hauptfunktion von Privatbesitzer beispielsweise. Der sagt, ich möchte damit irgendwie auch Geld verdienen dürfen. Ich muss Steuern bezahlen, also darf ich auch ökonomisch arbeiten. Und wir als FSC, gerade zur Zeit, finde ich, wir sind auf der Suche nach der richtigsten Balance. Was ist denn die richtigste Balance? Weniger zu befahren, weniger zu nutzen und trotzdem Holz zu erzeugen und damit irgendwie auch Geld verdienen zu dürfen. Diese Balance, die finde ich wahnsinnig spannend und das beschreibt eigentlich ziemlich gut, worum sich unser FSC-Waldstandard dreht. Genau um diese Frage. Was ist die richtigste Balance?
Zumal die sich ja heutzutage mit Klimawandel sowohl fehlende CO2-Senken als auch direkt die Folgen für die Wälder natürlich gerade stark verschiebt. Das nochmal hinten an, dass wir erstmal so ein bisschen Range haben, wo bewegen wir uns überhaupt? Kannst du mal so die Standards des FSC grob skizzieren? Also, dass wir einfach mal so ein bisschen ein Bild dafür haben.
Also ich kann dir sagen, worum es bei den Kernthemen geht. Also teilweise gibt es Aufregerthemen, aber ich würde sagen, manche davon, von denen ich jetzt nenne, die sind gar nicht so Aufreger. Also es geht um die grundsätzlich um die, um so Fragen der Auto, der biologischen Automation, nenne ich es mal. Also die Arbeit mit den natürlichen Baumarten, die Arbeit mit Naturverjüngung im Unterschied zu Pflanzung, ein ordentliches wildökologisches Wildmanagement, um Zäune, Zaunbau zu verhindern und um irgendwie die, sagen wir, die richtigen Baumarten ohne hohen finanziellen Aufwand in einem natürlich stabilen System wachsen zu lassen. Wenn man das weiterdenkt, dann landet man bei Fragen Pestizidreduktion, weil das irgendwie kein Mittel der natürlichen Automation ist, oder die Reduktion von Befahrung, also nicht sagen standardmäßig 20 Meter Rückgassenabstand, wo dann eine Erntemaschine fährt, sondern eben eine Extensivierung auf 40 Meter beispielsweise, um Böden zu schonen, A, um Produktionsfläche zu haben, B, aber auch um ökologische Kreisläufe, Wurzeln, Wassersysteme irgendwie zu ermöglichen und zu erhalten. Und dann landen wir bei Fragen von, ja, wie funktioniert eigentlich Forstwirtschaft im Kontext mit europäischen Naturschutzgebieten, beispielsweise mit FFH-Gebieten? Leistet die Forstwirtschaft in FSC-Betrieben einen positiven Beitrag oder eher einen negativen Beitrag mit Blick auf FFH-Gebiete und Schutzgebiete? Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man bei Schutz von einzelnen seltenen Arten oder man landet bei Schutz von Ökosystemen bis hin so auch der Frage Stilllegung von Flächen. Da sagen wir, Wald im öffentlichen Wald muss Wald im Umfang von 5 oder 10% stillgelegt werden, um natürliche Prozesse und Artenvielfalt sicherzustellen. Das heißt, bei uns inzwischen Naturwald, Entwicklungsflächen, da steckt schon drin. Es geht um Stabilisierung von Naturwald. Und auf dem Weg dahin, dann gibt es noch Totholz, dann gibt es Fragen von Kahlschlagbewirtschaftung, dann gibt es Fragen eben, wie viel fremdländische Baumarten beispielsweise gerade unter der Klammer Klimawandel, wie viel Douglasie sind eigentlich verantwortbar oder stabilisieren Wald und wie viel fremdländische Baumarten destabilisieren Ökosysteme zurzeit und in Zukunft noch viel mehr im Blick auf Klimawandel. Das sind jetzt nur ein paar Fragen, es gibt noch mehr. Aber das
ja, klar, das ist komplex. Nehmen wir mal die Pestizide raus. Wie ist denn da die Regulierung?
Also bei Pestizide, in Deutschland sagen wir keine Pestizide. Forstwirtschaft in Deutschland funktioniert ohne Pestizide. So einfach ist das. Aber jetzt wird natürlich irgendwie ein Kritiker und FSC beobachten und sagen, ja, aber das findet doch statt in FSC-Betrieben. Und dann würde ich sagen, nee, findet erstmal nicht statt. Ist nicht erlaubt, ist nicht konform, Zertifikat wird stillgelegt. Es sei denn, der Staat macht eine Anordnung. Also wenn der Staat sagt, hier ist Parkverbot und dann parkt da halt ein Polizeiauto, dann kriegt das Polizeiauto keinen Strafzettel. Und wenn der Staat sagt, hier ist Pestizidverbot, wenn der FSC sagt, hier ist Pestizidverbot, der Staat aber sagt, hier werden Pestizide eingesetzt, um beispielsweise den Nachbarbetrieb oder volkswirtschaftliches Gut zu sichern, dann sagt der FSC, okay, du verlierst dein Zertifikat nicht, du kannst dein Holz aber nicht weiter vermarkten als FSC über eine bestimmte Zeit und du musst die Pestizideinsätze, die stattgefunden haben, öffentlich sichtbar machen. Entweder im Wald oder in einer öffentlichen Anzeige irgendwo. Also das ist der Unterschied, dass wir dann sagen, wenn das schon stattfindet, durch die Obrigkeit induziert, dann muss es wenigstens dann auch sichtbar und transparent gemacht werden gegenüber der Gesellschaft. Das ist dann unser Kompromiss.
Nehmen wir mal ein Waldstück, kleines Waldstück, eingekreist von normaler Landwirtschaft, also Pestizid kreist um dieses Waldstück permanent rum. Ist das zertifizierbar?
Ja, das ist tatsächlich kein Gegenstand unserer Betrachtung. Also die Betrachtung ist immer das Management des Eigentümers oder des Waldbesitzers oder Waldbewirtschafters. Was hat er zu verantworten? Es gibt ja noch ähnliche Fragen, also uns ist da, ich erinnere mich jetzt in den letzten 20 Jahren gar nicht, dass die Frage, also wofür wäre das wichtig? Also für das Ökosystem wäre es wichtig. In der Landwirtschaft werden ja Pestizide diskutiert im Kontext von Gesundheit und Ernährung. Man isst kein Holz und deswegen ist es kein so ein Aufregerthema im Wald. Aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Also da ist ein Waldbesitzer, der macht FSC-Zertifizierung und einer der wichtigsten ökologisch destabilisierenden Faktoren ist das Wildmanagement, zu hohe Rehwildbestände vor allem. Und drumherum dann jagt er wie verrückt und versucht seinen Wald irgendwie ökologisch verantwortlich zu stabilisieren, indem er auf hohem Niveau jagt und drumherum wird halt nicht gejagt. Und dann läuft halt die ganze Zeit ein territoriales, er schießt seine Rehe ab und das Reh läuft ständig zu, weil diese Territorien wieder neu besetzt werden. Dann hat er einen hohen Wildtypus, tut alles, was er kann und ist trotzdem zertifizierbar, weil er eben alles tut, was in seinen Möglichkeiten steht und drumherum die Außenwelt, die schafft eben andere Realitäten. Das ist ein Beispiel, was viel realer ist im Forstbetrieb und viel nachteiliger für den Wald als Pestizideintrag aus der Landwirtschaft in den Wald. Also real, da dein Thema, das findet in unserer Welt eigentlich nicht statt. Aber wäre interessant, wenn es solche Beispiele gibt, wo das mal aufgeworfen wird, dann wird man dem vielleicht mal nachgehen. Die Antwort war ja, der Forstbetrieb, der Eigentümer, der wird verifiziert gegenüber seinem Management und nicht gegenüber Aktivitäten drumherum.
Wie schaut es denn mit solchen Sachen aus wie Brutphasen, Winterruhe von Tieren?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich lässt da unser Standard im Moment keine Regelung. Also schon, wenn ich mich recht erinnere, schon zweimal in der Entwicklungsphase des deutschen Waldstandards gab es eben genau diesen Vorstoß. Und es gibt eben beispielsweise in der Schweiz so eine Regelung, die speziell irgendwie so Ruhephasen, also Ernteverbot in bestimmten Lebenszyklen, wo eben die Brut von Vögeln stattfindet. Ich glaube, der Kompromiss in unserem Standard war, es könnte sein, dass ich nicht ganz präzise bin, dass wir eben keine Regelung dazu haben, weil die Community oder die, das sind, man muss vielleicht verstehen, wie entsteht das. Es gibt bei uns ein Dreikammersystem, eine Umweltkammer, Sozialkammer und Wirtschaftskammer. Und zur Entwicklung des Standards gibt es im Grunde zwei qualifizierte Personen, die dann in einem Sechserkonzert diesen Standard abwägen und Regelungen vorschlagen. Und am Ende muss unsere Vollversammlung, also alle Mitglieder, bitte zum Dreikammerkonzert darüber abstimmen. Und da hat es eben so eine Regelung, wirklich Brutzeiten rauszunehmen aus der Bewirtschaftung. Das hat es bisher noch nicht geschafft, in so einen Konsens oder in Regeln zu kommen. Weil, glaube ich, so das Gefühl besteht, dass das Problem noch nicht gravierend genug ist. Ich mag es jetzt nicht kleinreden. Also als Ökologe weiß ich, da gibt es ein Thema. Aber ich, soweit ich mich erinnere, gibt es da keine dezidierte Regel. Aber es ist auch nicht ständig so, dass über die Jahre die Umweltverbände bei uns angerufen haben, gesagt, da braucht es eine Regel, weil sonst geht die Welt unter. Also es gibt beide Seiten. Es bräuchte vielleicht eine Regel, aber es gibt größere und aufregendere Themen für die Umweltverbände, glaube ich, die mehr Präsenz und mehr Regelbedürftigkeit hatten in der Vergangenheit. Ein Beispiel war die Regelung zu Totholz und Biotophölzern, also wie geht der FSC um mit dem Erhalt von eben Biotophölzern und Bäumen, die irgendwie natürlich sterben dürfen? Was ist die Kennzeichnungspflicht dafür, um das auch wirklich sicherzustellen? Das war ein ziemlich großes Thema. Oder eben der Umgang mit FFH-Gebieten. Also darf ein Forstbetrieb in einem FFH-Gebiet eine Douglasie, eine fremdländische Baumart pflanzen und da eine aktive Verschlechterung herbeiführen? Das sind so Themen, die irgendwie Aufregerthemen waren. Zu Recht würde ich sagen, dieses Brutthema, das finde ich ein gutes Thema. Ich nehme es vielleicht auch mit aus dem Podcast, aber ich glaube, es gibt noch keine vernünftige Regelung dazu.
Na, vielleicht als Argumentationshilfe ist ja ein Side-Effekt, dass die Geflügelpest war es, ne? Jetzt gerade wieder ganz schön hart rumgegangen ist und wir verlieren natürlich Arten. Aber gut, das muss ich dir nicht erzählen. Du hast Totholz erwähnt. Wie ist denn da die Regelung? Und vielleicht auch, wie wird die, um mal ins Praktische zu gehen, wie wird das dann konkret umgesetzt, kontrolliert?
Ja, das ist wirklich eine ziemlich spektakuläre Regelung, weil da, also der FSC sagt, muss ich gerade überlegen, 20 Bäume, glaube ich, 20 Bäume pro Hektar sollen natürlich sterben dürfen. 20 Bäume pro Hektar, genau, sollen natürlich sterben dürfen. Und um das zu ermöglichen, der Trick ist ja, wenn ich einen alten Baum habe, dann säge ich den ab und dann weiß ich nicht mehr, ob da ein Specht drin war und dann ist der halt weg. Ich sehe vielleicht noch die Stücke, nach ein paar Jahren sehe ich es nicht mehr. Also da ist das Dilemma. Und dann haben wir quasi, wir haben dann vereinbart, okay, entscheidend ist nicht die frühe Lebensphase eines Waldes, ökologisch kann man es anders sehen, sondern entscheidend ist die spätere Lebensphase eines Waldes, wo natürlich eine ökonomische Interesse besteht, dicke alte Bäume rauszusägen. Okay, ab zwei Drittel der Lebensphase eines Waldes, jetzt nehmen wir mal Umtriebszeit, das ist kein gutes Wort, aber das versteht jeder, ab zwei Drittel Umtriebszeit eines Bestandes ist der Forstbetrieb gezwungen oder aufgefordert nach FSC-Standards 10 oder 20, müsste ich selber nachlesen, eine Anzahl Bäume zu markieren. Ob er das in der digitalen Karte tut und dann gegenüber dem Auditor nachweist oder ob er das mit der Sprühdose tut, die er alle paar Jahre erneuert, ob er da ein Bändel drumherum macht, das bleibt dem Forstbetrieb freigestellt. Und das müssen auch nicht immer dicke Bäume sein. Das können dicke und dünne Bäume sein. Und die müssen auch nicht gleichmäßig über den Bestand verteilt sein. Der Forstbetrieb kann sagen, hier ist ein Weg, da muss ich aufpassen, dass keine Äste runterfallen. Also packe ich die irgendwie zusammen zu einer Gruppe. Aber er muss fähig sein, ab zwei Drittel Bestandesalter dem Auditor plausibel zu machen. Hier sind meine fest zugesicherten Bäume, die alt werden und sterben dürfen, ohne dass sie forstlich gefährdet sind. Da gibt es ein
geht paar. Alter, Baumalter dann, weil du sagst dick und dünn und geil, aber es ist
Baumalter. Ja, dick und dünn. Also wenn ich einen dünnen Baum markiere als potenziellen Biotopbaum, dann darf der halt länger stehen. Dann steht der halt mal 150 Jahre und der Hausbetrieb muss 150 Jahre dokumentieren und nachweisen, dass er den stehen lässt. In der Realität ist es nicht so, dass dann Alibi draußen steht. Es kann ja mal eine Gemengelage sein. In der Regel sind es schon die alten und dicken Bäume und die Spechtbäume haben. Die Verpflichtung besteht, er muss ab einem bestimmten Lebensalter eine bestimmte Menge Bäume vorhalten. Und wenn die dann abgegangen sind, weil sie gestorben sind, dann muss er wieder neu zählen und muss neue nachweisen und ausweisen. Die Krux dazwischen ist, jetzt könnte man sagen, eigentlich müsste das über die ganze Altersspanne des Waldes stattfinden. Könnte man ja gesellschaftlich sagen. Nur dann ist es auch belastbar. Und da sagen die Forstbetriebe, das ist ökonomisch nicht darstellbar. Der Aufwand ist zu groß. Und deswegen die Kompromisslösung in der letzten Drittel Lebensspanne des Waldes. Wenn man die Wissenschaft befragt, dann sagt die Wissenschaft 10 oder 20 Bäume viel zu wenig. Wir erwarten, da gibt es eine andere Bemessung, 20 Meter Grundfläche, also festgelegt an dem, das ist eine komplizierte Zahl, Grundfläche, also die, wenn ich einen Baum abschneide, dann habe ich eine bestimmte Fläche, die kann ich dann auf Hektar umrechnen, also eine Fläche Baumstube, die kann ich umrechnen auf einen Hektar und das ist die eigentliche biologische Maßzahl. Und ich würde sagen, die Wissenschaft, die würde sagen, wir liegen um Faktor 3 bis Faktor 10 unter dem, was in Naturwaldsystemen sein müsste. Und daran sieht man, wir sind nicht Naturwald, Stilllegung und Ökologie pur. Wir sind der Kompromiss dazwischen. Wir leisten erheblich mehr als das, was so die konventionelle Forstwirtschaft tut. Wir leisten erheblich weniger, als was die Wissenschaft in ihren Studien rausfindet. Wir leisten da einen Kompromiss in der Kennzeichnung, in der Sicherstellung über die Audits, dass das irgendwie auch stattfindet. Und jetzt können wir nochmal eine Frage stellen, was passiert eigentlich in Zeiten des Klimawandels? Was ist eigentlich der stabilste Wald der Zukunft? Und da gibt es durchaus Menschen heute, die sagen, also wenn ich irgendwie 2/3 der Lebensspanne eines Waldes, die dicken Dinger, die Zwiesel, die krummen Bäume schon abgehackt habe, dann bleiben ja die falschen übrig, die den ökologisch höchsten Wert hatten, weil ich die habe ja vorher schon rausgeschmissen. Also wo ist der Stabilitätsträger der Zukunft? Da sind wir noch nicht angekommen. Ich glaube, unsere Regel, die wird sich noch weiterentwickeln. Moment, ich habe sie dir beschrieben, aber da gibt es noch coole Fragen da drin, wie man das vielleicht zukunftsgewandter im Klimawandel adressieren kann.
Genau, das wäre nämlich das Ding, weil ich meine, einerseits sind solche Sachen natürlich für Insekten und so weiter super gut, Totholz, Insektenholz zum Beispiel, Lebensraum für alles Mögliche, aber letztlich ist es ja ein Teil des Ökosystems Wald und der Ökosystem Wald ist ja, bleiben wir jetzt mal im deutschen Raum, unter Druck wäre ja schon nett gesagt, also gerade so ab der Grenze nach Ostdeutschland, Norddeutschland hoch, das ist halt Zunder, das ist halt kein Wald mehr und also wir haben natürlich.
Ich würde sagen, wir haben noch nicht die modernste Lösung, aber wir haben eine Lösung im Moment, die viel weiter geht als das, was man so als ordnungsgemäße Forstwirtschaft bezeichnet. Zu deinen Beispielen in diesen Kiefernwäldern, von denen du da redest, da kann man dir nur zustimmen. Da braucht's weitergehende Lösungen, ganz bestimmt.
Wie ist es denn bei euch jetzt, meinetwegen im Vorstand, im ganzen FSC, so die Debatte erstmal? Weil daraus entstehen ja dann Regularien. Also wird es intern im FSC gesehen, diesen Zugriff, den man da auf den Wald hat, möglichst, den neuen Gegebenheiten anzupassen, also zu verschärfen?
Also dein letztes Wort war jetzt das Interessante, verschärfen. Also das ist ja eine Bewertung. Vorher hast du gesagt, wir haben einen guten Standard oder ich verkaufe es so. Ich würde es gar nicht so verkaufen. Ich würde sagen, wir haben jetzt Standard, der ist der bestmögliche gesellschaftliche Kompromiss, den wir erzeugen konnten. Und die Bewertung gut oder schlecht, die können wir eigentlich gar nicht vornehmen. Ich würde sagen, wir sind weitergehend als das, was das Gesetz verhindert oder vorgibt. Ob das gut ist, das beinhaltet er dann, also der Förster, der Holz produzieren will und Ökonomie betreiben würde, der wird sagen, nee, das ist nicht gut. Der Standard, der lässt zu wenig zu. Und dann gibt es vielleicht Leute, die mit nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoffen arbeiten, die sagen, nein, das ist nicht gut, weil der Standard, der bremst quasi die Möglichkeit, Erdöl und Beton quasi zu verhindern, indem wir begrenzen, dass eine Menge Holz aus Wald kommt. Das ist eine Perspektive, die man einnehmen kann. Ja, und es spielt keine Rolle, ob das meine ist. Und der Ökologe würde was anderes sagen. Und da gibt es ja genügend, der Peter Wohle, der Per Iwisch, die sagen, Nein, wir müssen viel mehr darauf achten. Gut würde bedeuten, dass der Wald weniger gestresst wird durch Nutzung und stabilisiert wird durch ökologische Prozesse. Und das ist eine andere Perspektive. Und jetzt hast du gefragt, wie findet das bei uns in FSC Deutschland zurzeit statt? Da gibt es genau die Pole. Wenn ich wieder bewerte, und wir versuchen wirklich so vom Wort zu Worte wie Verschärfung zu vermeiden, dann würde ich so beschreiben, die Forstbetriebe, die haben ein Anliegen, wirklich auf dem Terrain Klimaschutz zu betreiben durch mehr und stabilisierte Holzproduktion und Holzbereitstellung, weil natürlich auch die Bereitstellung von Holz in der Welt auf dem Substitutionsmarkt ganz viel CO2 bindet. Ob man das gut findet oder nicht, da kann man die Fakten anschauen, das ist so. Und das ist die Perspektive, die Forstbetriebe einnehmen, mit guten Argumenten. Und die sagen, es besteht ein hoher Änderungsbedarf des bestehenden Standards zum Thema Baumartenwahl, zum Thema Befahrung, vielleicht sogar zum Thema Pestizideinsatz. Und dann gibt es die anderen Bereiche, eher die Umweltverbände, die sagen, nein, dieser FSC-Standard, der sorgt jetzt schon auf einem ganz hohen Niveau für Stabilisierung von Waldökosystemen. Dafür stehen wir eigentlich. Und das, wir würden sagen, das ist unsere 1:1 Übersetzung. Klimaschutz heißt stabile Waldökosysteme. Und wenn das quasi die Klammer ist, dann sagen die Umweltverbände, dann sollten wir möglichst wenig in unserem Standard ändern, im Zweifelsfall verschärfen. Und du würdest sagen, aufweichen oder verschärfen. Die würden sagen, im Zweifelsfall einfach so lassen, wie es ist, weil dieser Standard schon auf einem hohen Niveau Stabilität darstellt und garantiert. Das ist die Gemengelage, in der wir jetzt stehen. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir einmal nicht in großem Stil unseren Standard revidieren, aber tatsächlich im nächsten halben Jahr uns genauer anschauen, was sind denn die Themen, die den Forstbetrieb bewegen, betreffen und was sind die Themen, die Umweltverbände umtreiben. Und im Verlauf des nächsten halben Jahres werden wir dann eine Vereinbarung treffen, öffnen wir diesen Standardprozess, wir nennen es Revision in größerem Umfang, oder können wir uns darauf vereinbaren, dass das im Moment noch nicht notwendig ist, dass man da nochmal ein bisschen warten kann, unter anderem auch, um mehr Forschung zu erleben und zu hören. Aber das Wort gut oder schlecht oder verschärfen oder nicht verschärfen, das sind Worte, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden, weil jede Perspektive auch irgendwie ein Gut in sich trägt, meistens.
Wie ist das denn bei euch mit Politik? Also habt ihr Einfluss auf die Politik? Hat die Politik Einfluss auf euch? Wo bewegt man sich da?
Gute Frage. Also ich denke schon, dass wir als Prozess in den letzten 20 Jahren massiven Einfluss auf die Politik hatten und auch haben. Dann gibt es immer wieder Phasen, wo wir irgendwie, wahrscheinlich erlebt uns die Politik oft als störend und nervend, weil wir halt Themen aufmachen, die weitergehen als das Gesetz. Wir würden sagen, ordnungsgemäße Forstwirtschaft, was das Waldgesetz sagt, das bringt's nicht. Wir würden sagen, gute fachliche Praxis, das ist das. Das wird auch in den letzten 20 Jahren diskutiert. Und wir würden sagen, und wir sind es. Macht einfach FSC, dann seid ihr gute fachliche Praxis. Das klingt arrogant. Aber aus einer innerlichen Perspektive würde ich das vertreten wollen. Und inzwischen ist es so, dass im Kontext von diesen Klimadebatten und Waldklimadebatten mehr und mehr die Bundespolitik auch tatsächlich uns als Lösungswerkzeug wahrnimmt und mehr einbaut. Beispielsweise bei der Debatte um Förderpolitik, Fördergelder, Nachweissysteme für das richtige Tun, stabilisierende Forstwirtschaft. Da werden wir schon mehr und mehr wahrgenommen. Ich erlebe in den letzten 1-2 Jahren nicht mehr so einen Grabenkampf, wie das früher war. Wir müssen jetzt erklären, warum wir das Gute tun wollen, sondern dass die auch mal Kontakt zu uns aufnehmen und sich mehr dafür interessieren, ja, was tun wir eigentlich und wofür stehen wir und was haben wir für Systeme eigentlich schon am Start. Und dann ist es immer auch eine Parteienfrage. Also die CDU, da waren viele Akteure, wie Steffi Lemke, die war früher Mitglied von FSC. Jetzt ist sie vor ein paar Jahren ausgetreten, aber eher, weil sie zu viele Ämter hat und nicht, weil sie den FSC blöd findet. Und in der CDU hat man noch nie irgendwie ein großes Freundelager. Also das hat schon was auch mit dem Selbstverständnis von den politischen Parteien teilweise zu tun. Und da war es immer so, die CDU, die SPD mehr bei uns und die FDP und die CDU eher weniger bei uns. Eigentlich ist unser Anliegen, auch mit den konservativeren Kräften zu reden, weil wir glauben, langfristig sind wir ein sehr konservatives Thema. Wir stehen für stabilisierende, langfristige Werte. Was gibt es denn noch konservativer als Thema?
Du hast die Klimamodelle angesprochen, vorhin schon, dass du auch mit Klimamodellen modellierst oder modelliert hast. Ich würde den Weg mal kurz machen, falls du was dazu sagen kannst, einfach auch wie sich der Wald entwickelt gerade, wie das zusammenhängt und auf was wir da zurasen. Weil letztlich, ich meine, du bist auf jeden Fall Fachmann für Wald. Und es ist, denke ich mal, interessant für die Leute auch einfach Hörerinnen und Hörer zu wissen, okay, man hat da die Pressemeldung, klar, Waldbrände haben wir alle von gehört, aber was ist denn?
Das ist wirklich, also das ist so ein Bereich, der mich natürlich brutal interessiert, persönlich immer. Wenn wir als FSC eine Broschüre schreiben oder ich einen Vortrag halte, dann sage ich immer, Leute, also wenn jemand sagt, er weiß was, dann kann man erstmal versuchen, den Schließmuskel im Ohr zu schließen. Also zu dem Thema wissen wir einfach viel zu wenig. Und wenn das der Startpunkt ist, wir wissen alle noch viel zu wenig, dann finde ich, kann man Unterhaltungen gut führen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wodurch wird denn so ein Waldbrand in der brandenburgischen Kiefernwüste induziert? Wird der induziert, weil da jetzt seit 40, 50, 100 Jahren mantramäßig eine einseitige, gleichaltrige Forstwirtschaft in einem landwirtschaftlichen Modell quasi geführt worden ist? Also ist das der Hauptantrieb für Borkenkäfer und klimainduzierte Belastung von Systemen? Oder ist es denkbar, dass man auch, sagen wir mal, Kiefernmischwälder in diesen Regionen haben könnte, die klimastabilisierter bewirtschaftet würden, beispielsweise in Mischung mit Laubbaumarten, unterfüttert von Laubbaumarten, in, keine Ahnung, nicht gepflanzt, sondern eben natürlich verjüngend und all solche Prozesse beinhalten. Wie viel würde von diesen Wäldern heute brennen, wenn du dich auf den Leuchtturm stellst? Und die Frage, die kann man nicht so wirklich gut beantworten. Jetzt, ich verfolge schon sehr aufmerksam das, was ich so lese. Und dann gibt es irgendeinen Vorschlag, ja, jetzt lass uns doch die Atlaszeder aus Marokko importieren und dann pflanzen wir die, weil die ist es gewöhnt, dass es warm ist. Als Ökologe würde ich sagen, ja, klingt irgendwie nett, aber warm ist jetzt nicht der einzige Faktor. Extreme Ereignisse, Fröste, Dürren, was weiß ich, es gibt so viele Faktoren, die ökologisch gleichzeitig wirken, die sind nicht vorhersehbar und viel zu wenig bekannt. Die Formel FSC heißt wieder Stabilität, Stabilität, Stabilität. Natürliche Verjüngung, den Baumarten helfen, Einzelbäumen helfen, Bäume alt werden lassen. Da gibt's viele. Da gucke ich genau hin. Und wenn ich dann, deswegen habe ich auch keine Antworten auf deine Frage. Spannend finde ich, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, die Buche kann viel mehr, als wir denken. Und dann, wer ist denn eigentlich die Buche oder die Eiche oder also die natürlichen Baumarten bei uns? Dann kann man sich ja fragen, wo sind eigentlich genetische Herkünfte, wie anpassungsfähig und wie stark spielt die Genetik? Also müsste man irgendwie Genetik im Balkan anschauen oder Genetik in den Südostalpen anschauen mit den heimischen Baumarten und in diese Richtung denken. Das ist mir persönlich zugänglich, aber das ist noch ziemlich weit weg von FSC. Aber das finde ich so einen spannenden Bereich.
Nur muss man ein bisschen sortieren. Mit Genetik meinst du jetzt die Buche hier und die Buche dort genetische Unterschiede oder die genetischen Dinge in verschiedenen Baumsorten?
Innerartliche Genetik, also Herkünfte, die vielleicht besser angepasst sind und andere Klimasituationen, inklusive bestimmter Extremereignisse. Das finde ich so ziemlich vorwärtsgewandte wissenschaftliche Blicke, die man da reinbringt. Das finde ich spannend, wenn Leute darüber nachdenken. Da gibt es auch noch keine guten Antworten. Aber diese Schwarz-Weiß-Debatten, ja, jetzt holen wir uns eine neue Baumart aus Amerika oder aus Asien, da denke ich so, boah.
Ja, das ist das Elektroauto halt, ne? Das löst alle Probleme.
Ja, genau. So, aber es gibt da keine FSC-Perspektive und schon gar keine Wahrheiten drauf. Deswegen sagen wir eigentlich, wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Wir müssen den Ökosystemen helfen, dass sie sich stabilisieren. Also die destabilisierenden Faktoren, die müssen wir uns anschauen. Und unter Umständen sind fremdländische Baumarten eher ein destabilisierender Faktor, als dass die zum Ökosystem ernsthaft beitragen. Der Ibis sagt ja, wir brauchen Waldinnenklima, wir müssen die Grunddächer geschlossener halten und solche Dinge. Also der sagt, wir brauchen ein permanenteres Waldökosystem. Und wir sagen, ja klar, Dauerwald, wir brauchen keinen Altersklassenwald, wir brauchen andere Art und Weise, wie wir auf Wald gucken. Der Unterschied zwischen uns und Ibis wird vielleicht sein, oder Peter Wohlleben, dass wir sagen, ja, wir brauchen halt Ökosysteme, die maximal stabil sind. Und wenn wir glauben, dass wir da einen Punkt erreicht haben, dann sollten wir uns weiterhin trauen, auch Nutzung zu ermöglichen. Und Nutzung können CO2-Zertifikate oder Artenschutz sein, aber Nutzung kann auch und darf, soll sogar Holz sein. Da ist der einzige Unterschied. Grundsätzlich sagen wir, und davor brauchen wir aber stabile Ökosysteme. Wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir über den Rest nicht mehr nachdenken.
Naja, zumal Suffizienz heißt ja nicht nichts nutzen, sondern halt weniger. Und jetzt gerade beim Bauen, da ist natürlich Holz vorzuziehen, anstatt jetzt.
Aber im Bauen könnte man sich ja auch fragen, ein Haus aus Holz ist toll, aber ein Haus aus Holz mit ganz, mit maximal wenig Holz ist natürlich cooler. Also Holzhaus mit viel Luft dazwischen ist cooler als ein Holzhaus ohne Luft dazwischen. Also das wären so die neuen Bauansätze, die man denken kann. Also da gibt es natürlich auch eine Spielwiese. Aber zu sagen, kein Holz mehr für Bau, das würde dann Betonhäuser erzeugen und die sind auf jeden Fall klimaschädlicher. Die
Das kann
Balance,
man aber.
die ist nicht da in der Gesellschaft.
Weil fürs Verständnis eine Stabilität von einem Wald, wie stark abhängig ist die von der Waldfläche und ab welchen Waldflächen kann man dann von vielleicht einer Stück weit selbsterhaltenden Stabilität reden? Also wenn ich jetzt einen Quadratmeter Bäume habe, dann hält es sich natürlich nicht, aber
Ich glaube, das
wo.
kann man, da müsste man wahrscheinlich eher einen Ökologen, also einen echten Ökologen und Wissenschaftler fragen. Unser FSC-Standard, der denkt halt, wenn ich da mal die Übertragung mache, der denkt in Betrieb. Und ein Forstbetrieb in Deutschland hat irgendwie ein paar tausend Hektar, ein öffentlicher zumindest. Oder er denkt in sowas wie Bestand. Bestand ist aber auch irgendwas, was größer ist als nur ein paar Bäume. Das ist ein Hektar oder mehrere Hektar. Also irgendwie ein Verbund, wo sowas wie ein Waldinnenklima entsteht. Nicht, also ein Baum hat kein Waldinnenklima. Das ist was ich als Bestand bezeichnen würde. Da läuft man rein und dann fühlt sich's anders an wie außerhalb. Da gibt es ein Innen und ein Außen. Das würde ich sagen, ist irgendeine Größe, die man unter bestenfalls, kleinstenfalls unter Stabilisierung denken darf.
Also egal von welcher Seite ich reingehe, ich kann nicht direkt an der anderen Seite rausgucken,
Weiß
rausriechen
nicht, ja,
auch.
das ist jetzt auch eine Bemessung, aber so.
Ja.
Ein Baum ist auf jeden Fall zu wenig.
Ja. Auch zwei
Und
ist
wenn
auch.
Leute zu in kleiner Nebenbemerkung, wenn Leute bei uns auch noch sagen, jetzt ist doch die Zeit für Bäume pflanzen, dann sagen wir, Bäume pflanzen ist eine tolle Idee, aber es geht nicht um Baum, sondern es geht immer um Wald.
Und dann geht es natürlich darum, die Leute zu begeistern. Wie kann ich dafür sorgen, dass und so weiter, dann sich jemand persönlich hinstellen, sagt, okay, na klar, ich pflanze jetzt einen Baum, schön und gut, aber für Wald begeistern ist was anderes als für Baum begeistern. Genauso ist, sag ich mal, für einen Insektenstamm was anderes begeistern als die süße einzelne Honigbiene. Du hast es schon angesprochen, man geht in den Wald rein, fühlt sich gut. Also ich wohne waldnah, ich kenne das total gut und weiß es total zu schätzen durchs eigene Erleben. Viele Menschen wohnen in Städten, viele Menschen wohnen irgendwo, wo es ein paar kleine Bauminselchen und nur Landwirtschaft gibt und haben dieses Erleben nicht. Einerseits ist der FSC da auch tätig, sage ich mal, dieses Gefühl für die Sache zu entwickeln. Und andererseits, mal allgemein gesprochen, wie wichtig hältst du das? Wie siehst du da meinetwegen auch den Stand der Dinge, wie waldverliebt ist denn dieses Land oder
Also,
eben nicht?
ja, also ich liebe diese Frage. Danke dafür.
Okay.
Warum liebe ich sie? Weil ich wahrscheinlich irgendwie Opfer meiner eigenen Ausbildung bin. Also ich habe immer so ein ökologisches Mindset. Klar, finde ich es cool, im Wald zu sein. Wenn ich im Wald bin, dann höre ich nicht nur die Vogelstimmen, sondern habe das Gefühl, ich weiß, wer das ist und die reden mit mir. Also ich kann Vogelstimmen, ich habe einfach, und dann gucke ich auf den Boden, dann hat das Ding einen Namen und nicht nur ein Aussehen. Und deswegen muss ich immer so ein bisschen den Kopf schütteln, wenn dann Leute sagen, Erholungsfunktion, und ich denke so, ja, das ist doch eh gegeben und so. Ich bin ein Beispiel für Ignoranz an der Stelle und das ist falsch. Deswegen finde ich deine Frage gut, weil ich mich selber immer wieder daran erinnern muss. Also wenn wir Bewerbungen haben, dann sagen alle Leute, sie gehen gerne Wald produzieren. Du findest ja niemanden, der sagt, ich finde Wald kacke, ich gehe lieber in einer Braunkohlegrube spazieren. Das gibt's ja nicht.
Ja, eben, deswegen.
Deswegen,
Und
und
trotzdem gehen wir
deswegen,
so mit den Wäldern um oder
ja,
investieren in
genau.
sie.
Aber deswegen finde ich es erstmal gut, wenn wir im Kopf alle ein bisschen umparken und sagen, Erholung ist eine total zentrale Funktion, die wir mehr in Wert setzen müssen und mehr in eine Wahrnehmung bringen müssen. Ob jetzt urban oder ländlicher Raum. Der Waldeigentümer soll Holz nutzen dürfen, der soll damit Geld verdienen müssen. Aber der Mensch, der Kontakt zu Wald sucht, der soll über Erholung das machen dürfen. Und ich finde, im FSC-System sollten wir das stärker systematisieren und haben das noch nicht. Ich würde nicht sagen, ich bin der Grund, aber wir sind da noch nicht angekommen, weil es wahrscheinlich zu viele Leute gibt, die sind entweder Förster oder Ökologen oder Biologen. Also dieses Klientel des Walderholenden, dann gibt es bei uns noch nicht so wirklich.
Naja, aber
So.
die Wissenschaft, die spricht ja doch eine relativ eindeutige Sprache. Also allein
Ja,
schon diese Stoffen.
also ich habe noch einen Nachsatz. Also wir seit ein paar Jahren haben wir irgendwie versucht, irgendwie Sportverbände, Wandervereine, Bikerverbände irgendwie als also zu uns zu bringen, in die Mitgliedschaft zu bringen, Teil von unseren Debatten zu werden. Das ist uns bisher noch nicht geglückt, aber ich habe das auf meiner Liste. Ich finde es, ich nenne es mal cool. Es ist nicht noch nicht benanntes Programm, aber ich stimme dir zu. Das ist absolut wichtig, wenn man, wenn man ein bisschen weiter vorausdenkt. Weil es niemand gibt, der Wald Kacke findet. Und dann wird es vielleicht noch komplizierter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich im Wald spazieren gehe und irgendwie ein Mountainbike mir fast hinten reinfährt, weil er nicht mehr bremsen kann, dann rege ich mich vielleicht drüber auf. Aber eigentlich ist es gut, dass er das tut. Und eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass Leute das tun können, weil das für die Gesellschaft gut ist, das zu tun. Die Bewegung, Gesundheit sowieso. Aber auch das Waldverständnis, was da entsteht, ist absolut wichtig. Wir haben kürzlich einen Workshop gehabt mit unter der Überschrift, was denken eigentlich so unter 30-Jährige auf über Wald und über den FSC? Und da kam als ein wichtiges Instrument raus, wir müssen uns darum kümmern, dass Ausbildung, Kommunikation zu Wald irgendwie einen höheren Stellenwert bekommt. Das, was du hier machst, das hat, kannst du es nicht also nicht wichtig genug nehmen, was für eine Rolle das hat, diese Mission rauszutragen. Ich muss zugestehen, ich war in den letzten 20 Jahren ein bisschen ignorant. Ich hoffe, ich konnte vermitteln. Ich bin gerade am Umlöten in meinem Kopf, weil ich das wichtig finde, aber deswegen habe ich die Frage jetzt gut gefunden.
Naja, das ist halt dieses einfache Ding, das, was man halt kennt, das wird für einen normal. Also fragt jetzt, keine Ahnung, einen Amazonasbewohner, ob er einen Wald toll findet, dann sagt er bestimmt nicht nein, aber blöde Frage halt.
Genau.
So. Aber ich meine, wie toll oder wie unangenehm ist es dir, neben einer Schnellstraße zu wohnen? Ja, du wohnst ja wahrscheinlich nicht neben einer Schnellstraße. Insofern, ja. Ich weiß jetzt nicht, ne, aber.
Ich wohne mitten im Ort, da ist schon irgendwie Action, aber nicht so. Ja, ich lebe im Durchschnitt.
Ja, aber das ist halt viel. Genau, das ist halt das Ding. Da, übrigens, mit dem Sportverein ist eine gute Geschichte, weil das ist natürlich was, also ich gehe mal von aus, dass das bewusst mitgedacht ist, dass es darüber nicht nur um diese Verbindungen gibt, wie meinetwegen ein Waldlauf ist für die Gelenke besser als ein Asphaltlauf, aber halt auch diese Multiplikatoren. Das sind halt.
Darum geht's. Und es sind nicht nur die Sportverbände, es sind halt eben auch die Alpenwandervereine, Schwarzwaldwandervereine, so, also so die, wo eben genau diese Schnittstelle bedient werden soll. Aber keiner von denen ist bislang Mitglied von uns. Da ist schon noch eine Aufgabe drin.
Na ja, gut. Bleib mal kurz bei dem Punkt. Wenn das für dich, also du hast ja einen gewissen Einfluss auf den FSC. Ich finde das übrigens auch sehr wichtig. Mal schauen, ob ich dich da jetzt noch ein bisschen beeinflussen kann oder ein Türchen öffnen kann. Wenn du dich mal zurückerinnerst, keine Ahnung, wie du aufgewachsen bist, aber kannst du dich erinnern an so eine erste Begegnung mit dem Wald, die wirklich beeindruckend war, die was ausgelöst hat? Vielleicht war es auch keine Situation. Vielleicht bist du
schon. Nee, also tatsächlich, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und meine Familie, die hat uns als ich mit vier, drei Geschwistern aufgewachsen. Wir sind jedes Wochenende sind wir rausgetrieben worden, Spaziergang, was habe ich es gehasst. Also jeden Sonntag Kilometer weit durch den Wald latschen mit meiner Familie. Für mich war das die Normalität. Also jetzt in der Stadt zu wohnen, ist eher die Ausnahme. Wir hatten sogar eigenen Privatwald. Also ich habe mit 14 schon meine ersten dicken Bäume mit der Motorsäge gefällt. Das fand ich geil, muss ich zugeben. Aber nicht, weil ich Bäume fällen geil bin, sondern diesen Moment mit der lauten Motorsäge, das ist wie Motorradfahren. Also da war ich halt komplett Jugendlicher und fand, das waren so Momente, an die ich mich erinnere. Das war jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest. Aber und da kommt auch nicht diese ursprüngliche. Dann bin ich groß geworden in einer Familie, wo mein Opa war Schreiner und Handwerker und ich bin eigentlich in der Holzwerkstatt groß geworden. Also diese Schnittstelle aus Spazieren gehen, Wandern, Wald, Bäume umsägen und aber auch Holz verarbeiten und Holz als wertigen Rohstoff irgendwie wahrnehmen, das beschreibt irgendwie mich relativ gut und meinen Hintergrund. Und ich habe eben das alles drei in mir. Ich bedanke mich bei meinen Eltern, dass sie uns früher immer rausgetrieben haben. So habe ich es erlebt, so war es nicht. Ich war halt viel draußen durch meine Eltern angetrieben. Das war gut. Ich freue mich, dass wir diesen Wald auch haben, diese Nutzung von Wald und Holz durch die Gegend schleppen und Bäume umsägen. War auch gut. Und irgendwie mit Holz arbeiten ist sowieso gut. Also da habe ich aber so ein eigenes Mindset, das ziemlich abweicht vom Durchschnitt der Gesellschaft.
Und vielleicht das Ökosystem Wald, was da jetzt noch nicht wirklich drinsteckt.
Das hat bei mir gezündet, als ich dann Forst studiert habe, da habe ich tatsächlich relativ früh schon immer gedacht, diese Balance aus, um jeden Preis den letzten Z-Baum, sondern in den letzten Kubikmeter zu treiben, um vielleicht mit den falschen Baumarten Ökonomie maximiert Forstwirtschaft zu betreiben, die hochgradig Böden, Wasser, Standortlichkeit riskiert, Das fand ich immer komisch. Das hat für mich dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich viel mit Vegetationskunde, Ökologie, Botanik beschäftigt habe. Und dann irgendwie mir auch nicht mehr vorstellen konnte, in einem Forstbetrieb zu arbeiten. Ich konnte mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, in einer Umweltorganisation zu arbeiten, weil da finde ich manchmal die Parolen ein bisschen zu platt. Wir müssen jetzt alles stilllegen und die Förster sind alle die Bösen und die Blöden. Das stimmt halt nicht. Wir brauchen alle Holz als Werkstoff. Wir brauchen nachwachsende Produktion. Also Landschaft einfach liegen lassen. Keiner von uns wohnt in der Höhle und deswegen finde ich, dass ich gut zum FSC passe, weil da irgendwie der Versuch gestartet wird, immer diese nicht vielleicht nicht guten, aber besten Kompromisslösungen zu finden. Und natürlich ist es durch die Prominenz, die der FSC inzwischen hat, auch eine coole Schaltstelle, um immer wieder da auch Leute dran zu erinnern und in Vorträgen das eine oder das andere Thema aufzumachen. Also wenn einer zu laut schreit, wir müssen jetzt alles stilllegen, dann sage ich, ah, wir brauchen aber auch irgendwie Holz als wichtigen, wertigen Rohstoff. Und wenn einer sagt, wir müssen jetzt aber überall komische Nadelbäume pflanzen, dann sage ich, hey, denk mal ein bisschen an Artenvielfalt und Stabilität nach. Beides ist irgendwie wichtig. Und du hast ja vorhin schon gesagt, die aktuelle Balance, die ist nicht gegeben. Das macht den FSC zurzeit noch spannender als in den letzten 20 Jahren.
Ist vielleicht jetzt eine Fun-Fact-Frage, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, weil es immer so hochgepost irgendwie diskutiert wird, obwohl es eine einfache Sache ist. Je weniger Holz, je weniger große Bäume ich für Papiernutzung verbrauche, desto mehr können stehen bleiben oder eben anders genutzt werden. Wie steht ihr zu Nutzhanf?
Ich finde es ein super Thema. Auch dafür bedanke ich mich. Ich komme aus einer anderen Achse. Also wenn wir sagen, wir machen ein Warnzeichen auf ein Produkt drauf, dann lassen wir erstmal die Frage und dann sagen wir, und dann ist es gut. Und dann blenden wir aus, was ist eigentlich besser, ein Haus aus Holz oder ein Papier aus Holz? Ein Haus aus Holz oder ein Klopapier aus Holz? Und irgendwie jetzt könnte man sagen, Klopapier, ja, braucht man aber. Dann sage ich, ein Haus oder ein FSC-zertifizierter Deichmann-Prospekt in meinem Briefkasten, den ich gar nicht haben wollte. Und spätestens dann fängt man an nachzudenken, naja, was ist eigentlich ein cooles Produkt? Und das geht weit, weit, weit über FSC hinaus. Es gibt keine oder ganz wenig FSC-Positionen. Wir sagen tatsächlich sehr bewusst und aktiv, Recycling ist besser als FSC-Papier, selbst wenn ein Label drauf ist.
Das sagt ihr auch öffentlich.
Das sagen wir tatsächlich öffentlich. Wird schon irgendwo auf unserer Website finden oder historisch hat man es immer. Ich muss mal nachprüfen, ob es noch drauf ist. Da haben wir sogar eine Vereinbarung mit dem Blauen Engel und dem Umweltministerium vor 10, 12 Jahren geschlossen. Das ist aber der einzige Bereich, wo wir das vielleicht auch mal verankert haben. Und tatsächlich hat unser Vorstand vor einem Dreivierteljahr schon vereinbart, wir brauchen den Boxenstopp in unserem Vorstand eine Strategiedebatte zu führen, wie gucken wir auf die beste Holzverwendung. Das ist im Moment kein FSC-Thema. Im FSC international, da wird so Themen wie Circular Economy durchaus schon diskutiert und auch aufgegriffen. Das ist für mich immer noch zu wenig weit gegriffen. Aber wir stehen da ganz am Anfang und eine öffentliche Debatte gibt's gar nicht, eine Position gibt's auch praktisch noch nicht und eine interne Diskussion, die ist benannt, dass es die geben soll, gibt's aber auch noch nicht. Also das wird bestimmt eine ziemlich taffe Debatte, weil es eben vielleicht dazu führen kann, dass man sagt, dieses FSC-Produkt ist weniger gut als das nächste FSC-Produkt. Das ist was wir im Moment nicht tun können und auch nicht tun wollen, aber deine Frage ist berechtigt und das Thema steht im Raum. Beantworten als FSC kann man es nicht. Als Person ist es ja einfach zu beantworten. Da kann man Reflex, es ist ein No-Brainer, würde man sagen. Aber als Institution ist es ein bisschen komplizierter. Im Moment sagen wir schon, also wenn ein Produkt es schafft, über Produkt quasi eine positive Forstwirtschaft zu stimulieren, dann ist das erstmal ein guter Prozess. Selbst wenn es ein Produkt ist, was du vielleicht in Frage stellen würdest als Konsument. Aber man könnte ja noch weitergehen. Man könnte sagen, weniger Produkte konsumieren, weniger FSC-Produkte konsumieren wäre der richtige Weg. Was ist denn das für eine Position? Haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, da hinzukommen. Aber
nee, gut, ich meine, sinnvoll wäre zu sagen, weniger konsumieren und bis runter auf FSC. Also erstmal alles nicht mehr, alles weglassen, was nicht zertifiziert ist, was nicht irgendwie geprüft ist. Und sei es FSC oder andere Standards, gibt es ja angeblich, zumindest, soweit ich es recherchieren konnte, zumindest keine ernstzunehmenden. Und dann.
Aber ich greife mal ein, was ist denn der Wettbewerber von FSC? Man könnte sagen, andere Standards im Wald, da gibt es welche. Aber ich würde sagen, was ist der Wettbewerber? Der heißt vielleicht wirklich Blauer Engel und Recycling, der heißt wirklich vielleicht Konsumreduktion. Also ganz andere Themen, die eigentlich im Wettbewerb stehen müssten zu unserem Thema. Zu Recht vielleicht sogar. Und diese Debatte, die ist vorwärts gewandt, die gibt es noch nicht wirklich. Die Fragen finde ich cool.
Das ist ein interessantes Ding, das erinnert mich an ein Interview mit Foodsharing und die haben gesagt, unser Ziel ist, dass es uns nicht mehr geben muss.
Das hätte ich auch schon am Anfang sagen können. Eigentlich das Ziel von FSC müsste sein, dass es uns nicht mehr gibt, weil diese Standards überall gelten.
Fertig. Oder auch das Bewusstsein dafür da ist.
Man ja, nicht genau, mehr. Noch einen Schritt weiter. Ja.
Du hast gesagt, die Holzverwendung ist irrelevant. Also wenn ich jetzt hole FSC zertifiziertes Holz und mache daraus ja wirklich ein Hochglanzprospekt mit irgendwie ganz viel Lack und ein bisschen Papier dazwischen. Darf da das Label drauf landen noch? Oder?
Ja. Okay, ich sage jetzt mal, und das ist auch, nee, das ist so ist das System gedacht. Ich bewerte es mal nicht. Es fällt mir schwer, das nicht zu bewerten. Aber ich will ja auch irgendwie fair bleiben. Unser Angebot an die Welt ist und auch an die unternehmerische Verarbeitungskette. Du kümmerst dich drum, im Wald einen Positivimpuls zu machen, indem du dir das Produkt besorgst und dann verarbeitest du es, kennzeichnest es und bringst eine Message in die Welt. Und wie ich vorher gesagt habe, wir machen keine Bewertung dessen, was das dann für ein Produkt ist. Wenn dann FSC-Zeichen drauf ist, dann ist das ein Positivimpuls in Richtung Wald. Das ist unser Kernthema und dazu trägt es positiv bei. Und die weitergehende Bewertung, die muss ich tatsächlich dir überlassen. Oder für mich abends in meinem Privatleben, aber in meinem Berufsleben, da mag ich schon irgendwie ein bisschen Hygiene betreiben und sagen, nein, es gibt einen Haufen Produkte, klar haben die sind dann vielleicht nicht mehr gut recyclingfähig, die haben irgendwie ihre eigenen Altlasten mit Wasser und mit irgendwie Stoffkreisläufen im Nachgang. Kann man alles besprechen. Teilweise war ich in meiner beruflichen Laufbahn da schon involviert und war als Berater dann irgendwie da auch schon mit involviert. Aber unterm Strich möchten wir irgendwie die Verarbeiter, die sich dem Prozess stellen, man muss ja auch im Hinterkopf haben, das ist schon ziemlich aufwendig. Selbst bei solchen Produkten, die du vielleicht in Frage stellen würdest, muss man anerkennen, dass das ein Riesenaufriss ist für die Druckerei, da hinzukommen. Beschaffungsseitig, verifizierungsseitig, dass das alles stimmt. Und dann finde ich, hat der Akteur auch verdient, dass man das anerkennt, dass er sich dem Prozess gestellt hat. Weil auch da heißt der Wettbewerb meistens nicht zertifiziert, nicht verifiziert, viel ignoranter.
Das ist halt ein schmaler Grat, weil wenn ich jetzt, ich finde den Unterschied super klar, ist, wenn ich sage, ich habe jetzt diesen Prospekt, wie es von mir skizziert, super viel Lacke drauf, schmeiß man in den Wald tatsächlich wieder, dann geht der irgendwie 300 Jahre nicht weg, wie auch immer. Wenn da jetzt draufsteht, aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt, ist das für mich ein ganz klarer Unterschied, als wenn da einfach das Logo drauf ist.
Aber das steht tatsächlich im Detail dieses Dings auch drauf. Also das FSC-Label hat verschiedene Elemente. Da ist eine Nummer drauf, die deklariert den Betrieb, der die Lizenz oder die Erlaubnis hat, das zu tun. Dann ist ein Label drauf und da gibt es drei verschiedene. Und das eine heißt Mix, das andere heißt 100%, das andere heißt Recycling. Das ist noch einigermaßen verstehbar. Wir tauchen jetzt nicht in Mix ein, außer du stellst eine Frage dazu. Und darunter kommt eine Bemerkung. Und die sagt, Papier, Verpackung, da wird genau bezeichnet, um was es da geht. Und dann müsste eigentlich deutlich werden, nimm ein Beispiel, eine Papierschachtel mit Holzstreichhölzern drin. Da muss ja deklariert sein, ist das Holz oder das Papier irgendwie das Produkt, um was es geht. Bei Teebeuteln das Gleiche, es gibt viele komplexe Produkte. Die Idee ist, dass wir einen Schritt weitergehen und auf dem Label deklarieren, was ist gemeint. Ist das gut oder nicht? Wird es wahrgenommen nicht? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber.
Gut, das ist eine andere Frage, ist halt die Frage auch, aber wenn es ganz klar aber umrissen ist und ganz klar auch drauf sein muss, also wenn ich jetzt das weg...
Ganz klar ist schwierig, aber es ist der Versuch da, das zu deklarieren, mit vielen Grenzen in der Praxis.
Nur mal ganz kurz, 100% ist 100% zertifizierte Herkunft vom Holz, Mix ist mindestens 70%, ist richtig? Nee,
Mix ist eigentlich, das kann man so sagen, da gibt es verschiedene Systeme, im Kern geht es darum, in der Produktion, die in unserer Welt meistens ziemlich groß sind, ein Plattenhersteller, ein Papierhersteller, Der ist in der Gemengelage unterwegs. In aller Regel in Mitteleuropa wird er es nicht schaffen, alles Material, was er für eine Produktlinie hat, FSC zertifiziert zu bekommen. Und dann sagt der FSC, okay, du bekommst die Möglichkeit, in dieser komplizierten Lieferkettenlage FSC-Material reinzupacken. Das ermöglicht dir, unter bestimmten Rahmenbedingungen das Zeug zu kennzeichnen und nicht zertifiziertes Frischwasser oder Material, auch Recyclingmaterial dazu zu mischen. Alles Mögliche dazu zu mischen. Und dieses zugemischte Material, das hat auch relativ enge Anforderungen. Wenn es Frischwaren sind, dann sagen wir Controlled Wood. Und dieses Controlled Wood, das muss auch legal sein, keine Menschenrechtsverletzung, keine Gentechnik, keine Illegalität. Da muss ich gerade überlegen, fünf oder sechs Kategorien, die da eingeschlossen sein müssen. Und da gibt es wieder verschiedene Kategorien. Aber da versucht der FSC ziemlich weitgehend auch ein Regelwerk, einen unteren Standard einzuführen. Das Spannende ist nun, stell dir ein Plattenwerk vor, wo 1 Million Platten produziert werden. Und dann sagt der Betrieb, jetzt habe ich aber ständig wechselnde Lieferketten, bla bla bla, und schmeißt es da in einen großen Topf oder in eine Prozesskette und da kommt hinten Platten raus. Wenn ich von dieser 1 Million Platten 1000 FSC machen will, und ich weiß, es ist gemixt, weil es eben so ist, dann, weil 1000 ist die Menge, was ich an FSC-Holz reinbekomme. Das ist ein System, was man benutzen kann. 70% ist ein anderes System. Aber das übliche Verwendete ist, die Menge an FSC-Holz, die reinkommt, die qualifiziert für die Menge an Platten, die rausgehen. Die bekommt das FSC-Zeichen. Aber die 900.990, was weiß ich, also die 1 Million minus 1000 Platten, die müssen alle Controlled Wood belastbar sein. Das ist das Coole daran. Also wenn man jetzt den FSC-Mix schlecht reden will, kann man das leicht tun. Ich finde, das Coole daran ist, dass dieser Teil des Beigemischten in den meisten Prozessketten heißt, da wird auf einmal der ganze Betrieb bewertet. Und auch für den ganzen Betrieb muss der ganze Misch erstmal rausgemacht werden. Sagen wir, da würde ich sagen, da findet die Pflicht statt und die Kür findet über das FSC-Produkt statt. Ich weiß nicht, ob ich so schnell erklären konnte.
Für mich war es verständlich.
Aber diese Mixlabel, da gibt es verschiedene Systeme. Da geht es um zertifizierte Frischfasern, nicht zertifizierte Frischfasern und Recyclinganteile, die auch auf unterschiedliche Weise bewertet werden. Und viele moderne Produkte, Papier, Platten, die sind eben meistens ein Produkt aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Nehmen wir die Platte, das ist Rundholz, dann sind Altmöbel und dann sind Koppelprodukte, also Sägespänen aus einer Sägerei nebendran. Das muss man alles qualifizieren und bewerten. Aus der Produktperspektive wird man sagen, das ist gut. Das ist gut, dass da das klügste, modernste Produkt entsteht. Und wenn man das aber zusammenbringen will mit nachhaltigen Produktionsbedingungen aus dem Wald, dann entsteht eine Komplexität, die ist wirklich krass. Das Coole am FSC finde ich, dass wir das FSC Mix Label drauf machen. Unser Hauptwettbewerber, den ich jetzt nicht nenne, wie Voldemort bei Harry Potter, die schreiben einfach ihr Label drauf. Und es ist überwiegend auch Mix, wie bei uns, nur schreiben sie es nicht drauf. Und die haben einfach kein Kommunikationsproblem. Und ich würde sagen, das ist cool, dass wir da ein Kommunikationsproblem haben, weil man daran immer wieder messen kann, was braucht die Welt, was findet die Gesellschaft akzeptierbar und was nicht. Ich habe ja jetzt getextet und habe gesagt, ah, Industrie und irgendwas komplizierte Gemengelage. Am Ende bleibt natürlich die Frage, was ist ein Konsument bereit zu konsumieren oder zu akzeptieren? Auch da ist das letzte Kapitel ganz sicher noch nicht geschrieben. Da gibt es ja verschiedene Bewegungen. Also es gibt gerade ein europäisches Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten, wo zum Beispiel ganz genaue Herkunftsbezeichnungen für alle Produktelemente auftauchen sollen. Das kann der FSC im Moment noch gar nicht so richtig liefern. Da kommen wirklich coole Fragen auf uns zu, wo das FSC Mix Label tricky wird. Ich finde es immer im Moment ein gutes, pragmatisches Label. Und die Welt, in der man sagt, 100%, das ist der heilige Gral, das ist cool. Und Recycling ist auch cool. Und dazwischen ist es blöd. Das ist nicht meine Welt. Ich glaube, das ist ein super Tool, um irgendwie überhaupt solche Produkte derzeit zu ermöglichen. Wir könnten eine eigene Stunde Podcast mal machen darüber. Das ist wirklich ein geniales Thema.
Ich würde eine Frage auf jeden Fall trotzdem nochmal stellen, auch wenn sie teilweise sich schon ein bisschen beantwortet hat oder zumindest so in die Richtung schon ein paar Sachen klar waren, aber trotzdem nochmal ganz naiv, als hätte ich jetzt noch nichts gehört von dir und weiß keine Ahnung, was es geht. Also ich habe keine Ahnung, was es geht. Inwieweit in Zeiten des Klimawandels ist vom Holz, also vom Wald bis zum Endprodukt bei einer Zertifizierung, bei dieser ganzen Entstehungskette, meinetwegen auch Transport, der da relativ relevant ist, CO2-Ausstoß mit eingepreist.
Gar nicht.
Das ist wenig.
Ja.
Muss man sich dann die nächste Frage, die sich daraus stellt. Gibt es da Bestellungen?
Also klar, das kann ich euch jetzt.
Lass mal ganz einfach, Also das ist genauso, wie ich sage, also für mich ist ein biologisch, auf einem biologischen Acker erzeugtes Produkt, das erzeugt wurde in den USA und dann hier als biologisch verkauft wurde mit dem Flugzeug, das ist für mich nicht mehr biologisch. Das wäre ja zum Beispiel eine Analogie dazu. Also
ja klar, ich verstehe deine Frage. Also ich kann sie trotzdem nicht besser oder langatmen. Ich kann natürlich labern, aber also der FSC ist ein Werkzeug, was aus einer anderen Perspektive gestartet ist. Also wir sind gestartet vor 30 Jahren unter der Perspektive, es gehen Wälder kaputt. Und zwar überall auf der Welt. Und vielleicht sogar an mehr Stellen außerhalb Deutschlands als bei uns. Und diese Wälder, die haben was mit unseren Produkten zu tun. Und dann wurde quasi die Idee geboren, Standardsetzung, Zertifizierung, Labeling und so Zeugs, was wir vorher besprochen haben, im Kontext globaler Warenströme, als akzeptiertes, wichtiges Element. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich nicht zeitgemäß. Und du hast es gerade gesagt, es ist nicht zeitgemäß, ein Bioprodukt über einen halben Globus zu transportieren. Und dann würdest du sagen, ich interpretiere, das ist Greenwashing. Meine Frage dagegen wäre, qualifiziert sich, also wenn du in den Supermarkt gehst und dir die Palette an Produkten anschaust und dir überlegst, was sind die Produktaussagen, die du da findest? Da findest du halt noch nicht die Aussagen zu CO2 oder ökologischem Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck im globalen Kontext. Ich kenne keine qualifizierte Aussage über das gesamte Produktsortiment in einem Supermarkt beispielsweise, die das ermöglicht. Ich würde dir zustimmen, reflexartig als Person. Ja, das ist, was wir in Zukunft dringend brauchen.
Naja, der Preis, ohne dass er benannt ist, wäre natürlich.
Ja, ich finde das auch, ich stimme dir ja zu, ich stimme dir als Person zu. Als Organisation hast du mich gefragt, steht der FSC dafür? Und die Antwort ist nein. Ich könnte auch sagen, nein, zurzeit noch nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass wir uns damit zurzeit beschäftigen. Tun wir nicht. Also wir beschäftigen uns mit Fragen, was bedeutet Klimawandel in der forstlichen Produktion? Ich kenne im FSC keine Debatte weltweit, die sich damit beschäftigt, Klimawandel im Kontext Wald und Transportwegen von globalen Transportwegen von holzbasierten Produkten oder waldbasierten Produkten. Diese Diskussion kenne ich nicht im FSC. Und deswegen war meine Frage vorher so kurzatmig. Nein, es gibt's zurzeit nicht. Ob es mir gefällt oder nicht, ist. Und deine Bewertung, das würde ich mir wünschen. Ja, vielleicht ist es so, aber ich würde mir viel wünschen, wenn ich durch den Supermarkt gehe und das finde ich alles nicht. Und dann bin ich trotzdem Konsument. Dann kann man sagen, ich bin Opfer. Ich bin aber auch Täter. Lass uns zusammen daran arbeiten, dass solche Dinge in Systeme reinkommen. Im Moment hat der FSC solche CO2-Bewertungen und CO2-Fußabdruck im globalen Kontext nicht drin.
Genau, das wäre nämlich die nächste.
Wird immer wieder als Argument gespielt und manchmal rege ich mich auch auf, weil da auch ein Haufen Halbwahrheiten gespielt werden. Also wenn man zum Beispiel vergleicht, was ist die CO2-Belastung eines Kubikmetern Holz, dann wird gesagt, ja, das kommt aus den Tropen und das ist schlecht. Und dann sagt jemand anders, und das kommt doch aus Deutschland. Dann muss man aber wissen, dass ein Kubikmeter Holztransport Energie- oder CO2-Äquivalent, also 100 Kilometer LKW-Transport mit Blick auf CO2 und Energie entspricht ungefähr 4.000 oder 5.000 Kilometer Hochseeschifffahrt im Container.
Okay, na gut.
Jetzt müsste man genau wissen, ist dieses Holz 1.000 Kilometer transportiert worden oder auf dem LKW oder 20.000 Kilometer auf dem Atlantik. Und erst dann kann ich vergleichen. Und dann wird es kompliziert, weil es davon abhängig ist, wie schnell das Schiff gefahren ist. Weil es dann um 4.000 oder 2.000 Kilometer geht.
Gegen welche Strömungen, mit welchen Strömungen.
Diese Fragen, da gibt's so einen Haufen Unwissen in der Welt und noch keine wirklich Rechnungsmodelle, die das wirklich belastbar machen.
Aber das ist ja kein Gegenargument, sondern das ist ja dann nur zu sagen, okay, nein, diese Zertifizierung in der Richtung gibt's oder in der Richtung wird noch nicht geguckt. Wir kennen uns da so gut aus, dass wir sogar auf diesen Kilometer-Quatsch nicht reinfallen, oh, ist weiter weg, also ist schlimmer, sondern wir wissen.
Ich bin aufmerksam, ich bin sensibel für solche Folien, wenn ich auf Vorträgen das höre und ich sammle das immer ein, weil ich das cool finde. Aber die FSC-Welt, die ist da nicht sensibel oder nicht angekommen. Da gibt's Ich kenne diese Debatten nicht wirklich im System. Ich kenne auch kaum jemand, der qualifiziert sich damit beschäftigt. Ich weiß, im Lebensmittelbereich, da gibt es einen Haufen Leute, die sich auch damit beschäftigen. Natürlich ist das eine zeitgemäße Frage. Deine Frage ist cool und richtig. Meine Kurzatmigkeit in der Antwort bleibt mit einer gewissen Frustration vielleicht, aber.
Ist ja alles okay. Vielleicht einfach mal so auf den Tisch gelegt, wäre ja ein schönes Zusatzlabel FSC Klima. Aber das habe ich jetzt nur mal laut gedacht. Ja,
oder man kann laut mit, aber ich danke dir.
Genau, vielleicht schaust du deiner Kollegin nochmal laut in die Augen, was sie davon hält, weil sie wird natürlich nochmal viel mehr davon betroffen sein, wenn wir das nicht hinkriegen. Das stimmt. Vielleicht nicht konkret das FSC Klima, aber das Klima drumherum. Sowas kann motivierend sein, weil man darf ja nicht vergessen, das ist so ein Punkt, der passt jetzt vielleicht nicht direkt hier zu unserem Interview, aber das vergessen Leute wie du und ich immer gerne mal. Also, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Mit dir?
Uwe, du eigentlich?
Aber ich bin 55, ja, und ich weiß, ich bin ein Teil des Problems und nur teilweise Teil der Lösung.
Darum geht's gar nicht. Ich bin 42. Lucia, wie alt bist du?
25,
ne? Und wir beide, also Uwe, du und ich, wir beide sind zwei von drei Leuten hier, und zwar die zwei, die eine Welt mit einem normalen Wetter, einem normalen Frühling, Sommer, Herbst und Winterkreislauf noch mitbekommen haben. Lucia, das hast du so gar nicht mehr richtig mitbekommen. Und wir sind diejenigen, die allein aus Altersgründen den Absprung schaffen, bevor es richtig hässlich wird. Das wirst du nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine Sache, die natürlich, ich weiß nicht, wie die bei dir und so weiter angekommen ist, aber das ist, wir rennen ja da sehenden Auges rein.
Ich kann ja nicht mehr zustimmen. Also ich habe kürzlich in diesem Workshop unter 30 Jahren, da habe ich einen eigenen kleinen Video gedreht und habe dann den Leuten gesagt, ich bin Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und das frustriert mich. Und die Teilnehmer haben gesagt, Uwe, bleib mal, lass mal die Kirche im Dorf beim FSC in deinem Job mit deinem Engagement. Du bist Teil der Lösung, bleib dran. Das hat mich motiviert, aber trotzdem bin ich mit meinen 55 Jahren die Mate im Speck und habe irgendwie einen Haufen gute Jahre erlebt, und ich stimme dir zu, das Problem liegt in der Zukunft, wahrscheinlich nach meinem Tod.
Und das ich finde ja gut, dass du, also einerseits auch gut, dass du ein Teil der Lösung bist, weil so wie das klingt, bist du das schon auch, aber auch, dass du dich ein Stück weit als Teil des Problems auch siehst, und diese Motivation, die mag sich zwar frustrierend anhören hier und da, aber solche Gefühle braucht es manchmal, um Dinge zu bewegen. Und
unbedingt.
Also, da stehst du ja an der Stelle, an einem Hebel, an dem was machbar ist.
Also meine Generation, ich kann es ja ein bisschen irgendwie, mich ein bisschen rausnehmen, meine Generation ist auf jeden Fall mit Hauptverursacher und Teil des Problems, ganz sicher.
Naja, aber darum geht's nicht, das ist die Vergangenheit, jetzt geht's um die Zukunft.
Auch heute, meine Generation 55, das sind ja die am dicksten in der Karriere mit den dicken Gehältern und sich große Autos kaufen, Häuser bauen, also der wesentliche Teil des teuren und dauerhaften Konsums, der findet vielleicht bei den jungen Leuten statt, aber irgendwie da, wo das Geld fließt, das ist ja meine Generation. Häuser bauen Leute in meinem Alter oder von 40 bis 60 und nicht die 25-Jährigen.
Naja, sicher. Und dann vielleicht mehr aus Holz und nicht aus Beton. Uwe, falls du noch irgendein Abschlussstatement hast, irgendwas, was dir noch gefehlt hat, sei es inhaltlich, sei es du willst die Verwandten grüßen.
Nee, also ich finde, wir haben schon ein paar coole Themen irgendwie berührt. Also mir gefällt es immer, irgendwie so Diskussionen zu führen. Also diese Regionalität versus globale Lieferketten, das finde ich so ein Thema, wo wir nochmal tiefer hätten eintauchen können, weil nicht, weil es bessere Antworten gibt, sondern weil es einfach noch kontroverser ist. Ich finde auch das Thema die Gemengelage Mixed Label, das finde ich so Themen, wo es halt einfach wirklich kompliziert wird. Da gibt es kein Schwarz-Weiß mehr. Und das ist mein Antrieb. Ich habe vorher gesagt, ja, gibt es Fragen, wo du mich überraschen wirst. Also es gab jetzt keine neuen, aber ich finde eigentlich, du hast die richtigen Themen erwischt. Ich danke dir dafür. Also die Themen, wo irgendwie die Action und die Kontroverse zu den aktuellen Themen drinsteckt, dafür bedanke ich mich.
Ja, wenn ich mal eine Redaktion hinter mir habe, die mich vorbereiten kann, dann komme ich auf jeden Fall nochmal. Dann kommen auch die überraschenden Fragen. Ja, ich danke dir für die Offenheit, die Ehrlichkeit und das ist ja auch die Infos und fürs Gespräch. Mhm.